E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Willkommen zu einer neuen Folge des E-Health Podcasts. Die Semesterferien haben begonnen, beziehungsweise die vorlesungsfreie Zeit, und man meint eigentlich, man hätte mehr Zeit jetzt, aber dem ist nicht so. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, uns in ein Thema etwas zu vertiefen und machen heute einen reinen News-Podcast. Wir werden dafür ein paar mehr News machen und das nächste tiefere Thema einfach beim nächsten Mal besprechen. Vielleicht nochmal mit Gästen, das werden wir dann sehen. Daher haben wir heute nur News und Christian startet mit der ersten.
Genau, und zwar hatten wir in Folge 13 ja schon mal das Thema Secondary Use, wie also die medizinische Forschung und die Versorgung besser zusammenarbeiten können. Und damals habe ich ja auch gesagt, dass es dazu eine große Ausschreibung gibt, eine große Förderung, nämlich die Förderung Medizininformatik. Und da sind jetzt vor 2 Wochen, also kurz bevor der letzte Podcast veröffentlicht wurde, den hatten wir schon aufgezeichnet, deswegen war da die News nicht drin. Von daher ist es jetzt eher so eine halb gute, schnelle, neue News. Da ist das Ergebnis jetzt da. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu der Ausschreibung selbst. Zwar ist es so, dass dieses Förderkonzept die medizinische Forschung stärken und die Patientenversorgung verbessern sollte. Ausgeschrieben waren ungefähr 120 Millionen Euro auf die nächsten 4 Jahre. Und das Bundesforschungsministerium hat das Ganze ausgeschrieben. Mitgemacht haben da jetzt wirklich fast alle Unikliniken in Deutschland. Es gab, 6 Konsortien, die auch alle Anträge gestellt haben. Und 4 von diesen Konsortien werden dann jetzt auch mit jeweils 30 Millionen Euro gefördert. Wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich nicht ganz sicher, werden auch die beiden anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, sagen wir es mal so, auch gefördert, allerdings mit einer kleineren Summe. Was ist nochmal das Ziel? Das Ziel ist, dass sogenannte Datenintegrationszentren an den Uniklinika errichtet werden. Und diese Datenzentren sollen dann die Daten aus Versorgung und aus der Forschung bündeln, sollen die zusammenführen, natürlich unter höchsten datenschutzrechtlichen Aspekten, und in einer späteren Phase sollen die auch ausgetauscht werden. So, wer hat gewonnen? Das ist einmal das Konsortium D-Future, Data Integration for Future Medicine, unter der Konsortialführung vom Kollegen Klaus Kuhn vom Klinikum Rechts der Isar. Wer war da noch dabei? Uni Augsburg, Uni Tübingen und weitere. Was wollen die machen? Das Konsortium hat sich auf die Fahne geschrieben, dass sie harmonisieren, integrieren und analysieren, und zwar die unterschiedlichsten Daten aus der Krankenversorgung und der Forschung. Ziel ist es, Krankheitsursachen und Verläufe besser zu verstehen. Inhaltlich werde ich jetzt da gar nicht mehr so wahnsinnig weiter drauf eingehen, denn wenn ihr euch Podcast Nummer 13 anhört, ist da relativ gut beschrieben, was dort gemacht werden soll. Und bei allen Konsortien, die hier gewonnen haben, ist es relativ ähnlich. Also die Future war Nummer 1 aus München, Augsburg und Tübingen. Weiteres Konsortium, was gewonnen hat, ist HiMed aus Heidelberg, Göttingen, Hannover. Das ist gleichzeitig auch der Name. Also Hi steht für Heidelberg, HI, G für Göttingen und H für Hannover. Also Hi ist die Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben bzw. den Kürzeln der teilnehmenden Uniklinika. Dort ist Konsortialführer Professor Dr. Eils aus Heidelberg. Außerdem haben die noch dabei das DKFZ. Das macht bei einem anderen Konsortium auch noch mit. Also das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und hier ist dabei auch noch eine Klinikkette, nämlich die Sana. Renato, weißt du noch, wie diese Agenten aus Matrix hießen oder der Agent aus Matrix?
Ui, der überall war und der so ein
böses Gesicht hatte? Immer dann kam, wenn man Déjà-vu hatte.
Ach ja, und der auch bei Herr der Ringe dabei war. Ich glaube, Schmidt oder so. So ein ganz banaler Name.
Ja, und jetzt auf Englisch vermutlich.
Smith,
genau. Das ist das dritte Konsortium, was gewonnen hat. Smith steht für Smarte Informationstechnologie im Gesundheitswesen. Da sind die Uniklinika Leipzig, Jena und Aachen dabei. Konsortialführer ist der Professor Dr. Markus Löffler aus Leipzig. Und last but not least, Miracum, Medizininformatik in Forschung und Versorgung in der Universitätsmedizin. Das ist das vierte Konsortium, das gewonnen hatte. Da ist auch wieder das DKFZ dabei. Und da ist der allseits bekannte Professor Prokosch aus Erlangen, der Konsortialführer. Da sind dann viele Kliniken dabei, beziehungsweise Unikliniken, nämlich Freiburg, Mainz, Marburg, Heidelberg, Frankfurt, Gießen und eben Erlangen, Nürnberg. Nicht gewonnen, aber beworben und deswegen mit etwas weniger Geld ausgestattet wird HD4CR, das war Berlin, Würzburg und Ulm, und ShareIt, Dresden, Greifswald, Hamburg, Kiel-Lübeck und Oldenburg. Das wurde ja zu einem gewissen Teil auch schon in Podcast Nummer 13 abgedeckt. Die haben übrigens vor kurzem genau dafür nochmal eine W2-Professur für Medizininformatik ausgeschrieben, letzten Monat, glaube ich. Ausschreibungsfrist ist vermutlich schon zu Ende, aber wir kennen ja aus eigener Erfahrung, dass solche Berufungen teilweise mehrere Runden gehen können, wenn wir einen interessierten, promovierten Medizininformatiker da haben. Dann richtet euch mal ein Google Alert ein auf Greifswald und Medizininformatik. Achso, vielleicht eine Sache noch. Wenn man jetzt vier Konsortien hat, dann wäre es natürlich geschickt, wenn die vier nicht eine eigene Suppe kochen und später wir dann vier Insellösungen auch wieder haben, zwar jeweils mit mehreren Uniklinika. Deswegen ist dort angedacht, dass es dort ein nationales Steuerungsgremium gibt, die dann die, ich zitiere, Passfähigkeit von Datenintegrationszentren und IT-Lösungen zwischen den Konsortien sicherstellen. Finde ich sehr sinnvoll. Ich hoffe, dass das auch passiert. Und ich würde jetzt gerne überleiten zu einem Thema von dir, nämlich zu SnowMed CT. Das hatten wir auch schon mehrfach hier als Thema, auch schon in Folge 13. Und wenn wir jetzt solche Verknüpfungen haben zwischen Versorgung und Forschung, ist meiner Meinung nach SnowMed CT absolute Pflicht.
Ja, ich wollte eigentlich Bezug nehmen auf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das war, ist noch nicht ganz so lang her, ein Podcast, wo du eine flammende Rede gehalten hast. Unter anderem hast du gefordert, lieber Minister Kröhe, kaufen Sie endlich SnowMed CT, diesen...
Da habe ich vorher die Politiker beschimpft, ne?
Ja, genau. Beschimpft und dann was wollen.
Nicht was wollen. Da bin ich wieder Netzer. Weißt du noch früher bei diesen ganzen, ich habe keine Verantwortung mehr, stehe außen am Spielfeldrand, ja, und habe die große Klappe. Das ist eigentlich sehr angenehm. Ich habe aber vielleicht nochmal ganz kurz dazu, das war ein Rant, ja, das ist ein Stilmittel in Podcasts, da überzeichnet man extra ein bisschen. Aber egal, also ja, da habe ich flammend geredet.
Stilmittel, das klingt so wie Deutschunterricht.
Ein vierfüßiger Jambus oder sowas. Oder?
Genau, auf jeden Fall ist in deinen Rant noch andere Leute eingestiegen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie deinen Rant gehört haben und deswegen das geschrieben haben, aber es gibt einen offenen Brief an die Ministerien für Bildung, Wirtschaft, Gesundheit und da gibt es dann verschiedene Dachverbände in Deutschland, die genau das eben auch fordern. Die sagen, wir brauchen das, wir müssen unbedingt den SnowMed CT bundesweit kaufen. Da gibt es zum Beispiel den Bundesverband für deutsche Laborärzte oder Ärzte für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Und die haben natürlich auch ein Interesse, dass der SnowMed CT gekauft wird. Die verweisen da auch auf ein EU-Projekt, SSCT. Und das hat gezeigt, dass SnowMed CT in eHealth auf jeden Fall sinnvoll ist und Verbesserung bringt. Also es könnte sein, dass sich da vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren was bewegt.
Was hast du noch?
Ich mache vielleicht meine große Sache später, zwei kleine Sachen. Wir haben zwei Verschiebungen. Die erste Verschiebung, die bezieht sich auf das Entlassmanagement im Krankenhaus. Wir hatten das Thema ein, zweimal hier im Podcast angeschnitten. Es geht darum, dass die Ärzte im Krankenhaus auch in das Entlassmanagement einbezogen werden, Verordnungen machen und so weiter. Und damit sie Verordnungen machen können, brauchen sie auch sowas wie die lebenslange Arztnummer und es müssen Verordnungen aus den Informationssystemen heraus generiert werden können. Da gibt es jetzt eine Verschiebung vom 1. Juli, das ja schon gewesen wäre, auf den 1. Oktober. Und dann gibt es auch noch eine etwas längere Übergangsfrist mit dem Einführen der lebenslangen Arztnummern für diese Ärzte. Zum einen müssen das nicht alle Ärzte machen, sondern nur die Fachärzte. Und zum anderen gibt es da bis 1. Januar 2019 eine Möglichkeit, ein Arztpseudonym zu verwenden, 7x4. Und man braucht sich jetzt nicht direkt heute noch um die lebenslange Arztnummer zu kümmern, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Und die andere Verschiebung bezieht sich wieder mal auf unsere Telematik-Infrastruktur. Hier geht es um die Frist, die eigentlich zum 1. Juli 2018 vorgesehen war, dass dort alle Praxen angebunden sein sollten. Das ist jetzt auf den 31. Dezember 2018 verschoben worden.
Ja, Renato, die zweite Verschiebung wundert mich gar nicht. Wir hatten ja schon mal die Gematik gelobt, beziehungsweise das ganze Gewurstel, dass ja teilweise Sachen sogar vor Zeitplan fertig waren. Jetzt sind wir allerdings wieder im ganz normalen Leben angekommen. Gut, kommen wir zu meiner News. Die ist wirklich brandneu. Und zwar habe ich den RSS-Feed von einem Kumpel von mir abonniert, stadt-bremerhaven.de, einer der größten Tech-Blogs in Deutschland. Der Kashi, der lebt auch davon. Und der hat gerade gemeldet, dass auf cnbc.com eine Nachricht reingekommen ist, dass Amazon jetzt auch im Gesundheitsmarkt einsteigen möchte. Es gibt ja schon Nachrichten, dass die sich überlegen, auch ähnlich wie Doc Morris Arzneimittel zu verschicken. Das ist so im Mai ungefähr dieses Jahres herausgekommen und jetzt überlegen sie sich gerade oder haben ein geheimes Team aufgesetzt unter dem Decknamen 1492. Columbus lässt grüßen. Und wenn man die Zeichen richtig deutet, könnte man so verstehen, dass die aus bestehenden Patientenakten, Daten, Einträge auslesen und dort reinschreiben wollen. So wie es ausschaut, will Amazon dann selbst als Aktenanbieter auftreten. Amazon möchte auch eine Plattform für Telemedizin aufmachen, mit denen dann die Patienten leicht Termine mit dem Arzt machen könnten. Das ist jetzt für Amazon natürlich erstmal inhaltlich ein neues Feld, technologisch gar nicht so kompliziert. Da haben sie schon technologisch natürlich extrem viel. Die Cloud-Services, die haben eine eigene Webanwendung für Teleconferencing etc. Und damit haben wir dann quasi den letzten Großen, der jetzt dann in den großen Bereich Gesundheitsinformatik mit einsteigt. Die suchen jetzt auch schon nach konkreten Personen. Also gerade ist zum Beispiel von Amazon in Amerika Stellenanzeigen offen für einen User Interface Designer und auch ein Machine Learning Director, genau für dieses Stealth-Team heißt es 1492. Da haben wir, glaube ich, halt noch gar nicht genutzt. Das ist sehr tuschspannend.
Wird der letzte Große, der wird wahrscheinlich auch seine eigene Art reinbringen. Patienten, die eine Pankreatitis haben, haben sich auch sehr für eine Leberzirrhose interessiert.
Alexa, bestelle mir neue Schmerzmittel.
Alexa, ich bin krank.
Genau, Alexa, was ist Männergrippe? Ich glaube, das ist doch sogar Werbung, oder? Also, habe ich im Kino jetzt gesehen, glaube ich. Egal. Last but not least, deine Nachricht.
Meine letzte News, die ist ein kleines Erratum. Und zwar hatten wir vor 2 Folgen gesagt, es gibt noch keinen Anbieter, der die telemedizinische Visite anbietet. Den gibt es. Jetzt eine der Anforderungen, um das Ganze abrechnen zu können, war, dass man das Ganze zertifizieren lässt. Und das hat jetzt eine Firma geschafft. Die Firma vertreibt das System LV und die Firma heißt Lavelle Systems. Ich will so ein klein bisschen erzählen, was das System alles macht. Also du hattest damals, glaube ich, dann von einem Skype für Ärzte gesprochen. Das ist natürlich ein Thema, das diese Software abbildet. Aber es geht nicht nur um Skype, also nicht nur um das reine Kommunizieren, sondern man kann da auch Daten übertragen. Also man kann zum Beispiel Vitalparameter von A nach B verschicken. Also von A ist der Patient, nach B ist der Arzt. Es geht auch nicht nur darum, Patienten miteinander zu verbinden, sondern es können auch Ärzte miteinander kommunizieren und da auch nicht nur One-to-One, sondern Many-to-Many, also bis zu 5 können an einer Konferenz teilnehmen.
Ich meine, genau, ich glaube, da erkenne ich das. Also bin mir nicht ganz sicher, vielleicht müssen wir im nächsten Mal wieder ein Erratum machen, aber ich meine, aus dem Kontext Tumorboard habe ich da schon mal was gehört.
Ja, das kann sein. Also die fokussieren sich eben nicht nur auf dieses One-to-One, sondern gehen auch in größere Gruppen. Und wenn man das vom Technischen her sieht, scheint es auch ganz sicher zu sein. Also es geht hier nicht über eine Serverkommunikation, da ist dann kein Server zwischendrin geschaltet, sondern es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, also die beiden Kommunikationspartner verbinden sich direkt miteinander. Das hat natürlich datenschutzrechtliche Vorteile. Jetzt muss man sich als Arzt natürlich überlegen, will man das? Also ich kenne das noch aus meiner eigenen Familie, da gibt man gerne mal die Telefonnummer, dass die Patienten, wenn was ist, auch am Wochenende nochmal anrufen können und dann wäre das hier quasi die Stufe obendrauf, dass man auch im Urlaub und im Feierabend dann nicht nur den Patienten hört, sondern ihn auch noch sieht und ein komplettes Gespräch führt, wo man am Schluss vielleicht auch noch ein Medikament anordnen kann. Das wird bestimmt nicht jeder wollen, denn ich denke, einige wollen auch einfach mal Ruhe haben am Wochenende oder im Urlaub. Aber natürlich kann man das auch dafür nutzen, um während der Sprechstunde einfach Patienten zu visitieren, die ein bisschen weiter weg sind. Ist ein Ansatz, den ich eigentlich ganz gut fand. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt und vor allem auch, ob es demnächst mal Konkurrenz gibt. Das Ganze wurde übrigens zertifiziert durch den TÜV Nord. Ich weiß jetzt nicht, was für Zertifizierungskriterien die angelegt haben, aber es gibt jetzt anscheinend die Möglichkeit und man kann jetzt diese Nummer tatsächlich abrechnen. Gut, das war's soweit, Christian.
Alexa, sprich mir nach. Ciao, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Wenn ich etwas nachsprechen soll, sage Alexa, sprich mir nach und gleich anschließend das, was ich wiederholen soll.
Alexa, sprich mir nach. Ciao und bis in 2 Wochen beim eHealth Podcast.
Ciao und bis in 2 Wochen Bailey Health Podcast.
Bailey Health. Oh nee, Bailey hat bei mir immer Kopfschmerzen gemacht und nicht Health.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.